Das Regionalprogramm ist zu Ende. Wir starten nun mit dem Gemeinschaftsprogramm. Leipzig kommt, so wirbt diese Stadt. Und das ist auch augenfällig. Sie glauben gar nicht, was hier in dieser Stadt alles gebaut, ausgebaut, umgebaut, zugebaut wird. Leipzig kommt. In diesen Tagen wirbt die Stadt vielleicht nicht so ganz freiwillig mit diesem Slogan, auch für Pro-Christ. Denn Leipzig kommt ab heute in ganz genau 350 Städte und Dörfer in Deutschland, Luxemburg, Österreich, Südtirol, der Schweiz und in Polen. Danke, dass wir kommen dürfen zu Ihnen. Ihnen allen ein herzliches Willkommen, ein herzliches guten Abend aus der Messehalle 7 hier in Leipzig. Begrüßt hat sie eben der Pro-Christ-Chor. Über 250 Sängerinnen und Sänger aus Leipzig und Umgebung. Ich habe Ihnen gestern gesagt, ihr singt wunderschön und ihr seht noch besser aus. Heute Abend denke ich, das könnte auch umgekehrt sein. Zusammengestellt, trainiert und dirigiert von Gerhard Schnitter und von Gottfried Schiffner. Eine echte Ost-West-Koproduktion. Begleitet wird unser Chor von der Pro-Christ-Combo unter Leitung von Johannes Nitsch. Hier in Leipzig sind wir heute Abend rund 2.500 Menschen. Und wo sind die anderen alle? Die Pro-Christ-Landkarte sieht so aus. Die nördlichste Veranstaltung findet statt in Nibøl. Das ist an der dänischen Grenze. Der südlichste Veranstaltungsort ist Neifers in der Nähe von Bozen. Das ist in Südtirol. Der westlichste Ort ist Bertrange in Luxemburg. Und der östlichste, und ob ich das jetzt richtig ausspreche, weiß ich nicht, ist Ketschin an der masurischen Seenplatte, das liegt in Polen. Es ist auch kaum zu glauben, wo uns Menschen jetzt überall zuhören. In Plauen, in Sachsen, treffen sich die Pro-Christ-Besucher in einem Möbelhaus, Spitze Plauen. Im mecklenburgischen Bad Doberan senden wir ins Doberaner Münster. In Ammerbuch in Schwaben findet Pro-Christ in der Fastnachtshalle statt. Na also, Helau sage ich jetzt nicht. Im oberbayerischen Rosenheim sind wir in der Landwirtschaftsschule, Gesundsamer. In Preuingesheim bei Frankfurt findet Pro-Christ im Knast statt, ein herzlicher Gruß auch dorthin. In Bad Lausick in Sachsen und in Schönebach bei Magdeburg sind wir im Hotel, Menschen im Hotel. Manche haben große Zelte aufgebaut für Pro-Christ. Wir grüßen die Campingfreunde unter anderem in Kiel und in Memmingen. Ja, und besonders warme Grüße in den Innenhof des Missio-Centers in Berlin. Hoffentlich zieht's euch heute Abend nach oben. Das sollte in Weiden in der Oberpfalz garantiert sein. Ihr teilt euch die Halle mit den bayerischen Kaminfegern. Schornsteinfeger heißen die woanders. Die hätten wir auch in Boppard am Rhein ganz gut gebrauchen können. Ich lese mal ein Fax vor, das heute Abend gekommen ist. Gegen 16.30 Uhr heute Nachmittag ertönt auf dem Dach des alten Rathauses, dem Übertragungsort in Boppard, lautstark die Alarmsirene, während das Aufbauteam mitten in der Vorbereitungsphase für die heutige Übertragung ist. Scherzhaft wird geflunkert, dass es gerade noch fehle, dass das alte Rathaus in Flammen steht. Wenige Minuten später sind drei Feuerwehrwagen vorgefahren. Bis dahin haben wir uns in unseren Vorbereitungen noch nicht stören lassen. Aber als im unteren Stockwerk von den Feuerwehrleuten eine Tür eingeschlagen wird, ist es doch an der Zeit, einmal nachzusehen, was eigentlich passiert ist. Es stellt sich heraus, dass in der Begegnungsstätte für Senioren, die sich im unteren Stockwerk des alten Rathauses befindet, gelagerte Altkleider Feuer gefangen haben und der Rauch nach außen ins Freie gedrungen ist. Nach 20 Minuten ist der Spuk vorbei, der Brand ist gelöscht, Menschen sind nicht verletzt worden und wir können weitermachen. Vielleicht haben wir heute Abend etwas Brandgeruch in Boppard, aber der Empfang aus Leipzig ist nicht beeinträchtigt, Gott sei Dank. Pro-Christ in Boppard, so schließt dieses Fax, Pro-Christ in Boppard, eine brandheiße Sache.
Es ist toll, dass Sie alle gekommen sind bei diesem fantastischen Wetter. Wir in Leipzig haben hier ein Wetter, wie man es eigentlich in Meran und Bozen bei euch erwartet. Also ihr solltet hier raufkommen aus Oberitalien und in Leipzig die Sonne genießen. Ich bewundere wirklich die, die heute Abend in die Halle gekommen sind. Man sollte sich in den Garten legen und sich bräunen lassen oder irgendwas tun und spazieren gehen. Herzlichen Dank für dieses wunderbare Willkommen, das wir äußerlich und innerlich mit ProChrist 95 hier in Leipzig erfahren haben. Das Thema ist heute Abend kurz und knapp die Frage, wozu Gott? Na, vielleicht sagen Sie, ich brauche ihn gar nicht. Ich komme gut ohne ihn aus. Er ist vielleicht sowieso nur eine Einbildung. Moment, ich bitte Sie wenigstens, mir dann zu erklären, wie machen Sie das? Wo holen Sie die Antworten auf Ihre Sehnsucht nach Geborgenheit? Auf Ihre Sehnsucht nach Sicherheit her? Wo holen Sie Ihre Anerkennung her? Das brauchen wir ja alle. Und ich bin überzeugt, jeder hat seinen Gott. Eine Frau erzählte mir neulich von einem Gespräch mit einer anderen, die hielt ihr ein Tablettenröhrchen hin und sagte, und das war ehrlich, sie sagte, das ist mein Gott. Das gibt mir Zufriedenheit, das lindert meine Schmerzen. Dann kann ich die Probleme vergessen. Sie war total abhängig davon. Alles, was sie an Geborgenheit und Sicherheit und Halt in ihrem Leben hatte, das kam aus diesem Tablettenröhrchen. Das war ihr Gott. Nicht viele sind so brutal ehrlich wie diese Frau. Mit dem Wort Gott, das ist so eine merkwürdige Sache. Mir kommt das immer so vor, als ob es diesem Wort geht wie diesen Einkaufswagen im Supermarkt. Da stehen immer massenweise solche Einkaufswagen an den Eingängen des Supermarktes und man nimmt sich dann so, die sehen alle gleich aus, völlig gleich konstruiert. Man nimmt sich so ein Ding und schiebt es dann durch die Gänge und nimmt sich dann rein, was man braucht, was man mag, möglichst auch das, was man bezahlen kann. Ich weiß nicht, ob man in Supermärkten gut auf Pump kaufen kann. Und an der Kasse, da trifft man dann all die Kasten, die gleich aussehenden Wagen wieder. Und jeder hat einen anderen Inhalt da drin. So geht's mir mit dem Begriff Gott. G-O-T-T. In allen Sprachen gibt's diesen Ausdruck. Millionen Menschen gebrauchen ihn. Und weil wir das gleiche Wort gebrauchen, haben wir oft den Eindruck, wir meinten auch das Gleiche. Aber wir leben in einem Supermarkt der Religionen und der Weltanschauungen in unserer Zeit. Und da gehen wir so an den Regalen entlang und in diesen Begriff Gott packt jeder rein. Was ihm so schmeckt, was er so braucht, möglichst auch was er bezahlen kann. Meist leben wir dabei aber auch auf Pump. Die Verständigung wird dann sehr schwierig. Aber ich möchte das mal ins Bewusstsein heben, dass wir alle irgendwie diese Inhalte brauchen. Und dass, wenn wir den gleichen Namen gebrauchen, Gott, das noch überhaupt nicht heißt, dass wir die gleiche Sache meinen. Neulich ging ich in einen Supermarkt und habe mir gar nicht so einen Wagen genommen. Ich wollte nur so eine Kleinigkeit holen. Da habe ich gedacht, da gehe ich eben so durch und bringe das so. So machen es viele. Die gebrauchen den Ausdruck Gott gar nicht, aber sie haben trotzdem in ihrem Leben etwas, das ihnen die letzte Sicherheit gibt. Den letzten Halt, die Geborgenheit, ihnen die Anerkennung gibt. Das ist kein Luxus. Gott ist kein Luxus. Wir brauchen solche Sicherheit. Ohne Anerkennung kann niemand leben. Ohne Geborgenheit gehen wir ein. Das Wichtigste, was man braucht heutzutage, um solche Anerkennung und Sicherheit zu gewinnen, ist Geld. Hast du was, dann bist du was. Hast du mehr, dann bist du wer. Nicht? Mit Geld kann ich mir viel an Sicherheit kaufen. Wir sagen Vermögen. Da kann ich was, da vermag ich was. Das sichert mich. Nicht alles das, was wir kaufen mit Geld, ist ja dazu da, dass wir es verbrauchen. Ganz viel ist dafür da, dass wir Anerkennung gewinnen. Elektronische Geräte, je nachdem, wer man so ist. Autos besonders. Ich habe den Eindruck, das Gottomobil oder der Mobilgott ist einer der meist angebeteten Götter unserer Zeit. Ist übrigens eine grausame Religion. Fordert Menschenopfer. Wir wissen das statistisch jedes Jahr. Jetzt knapp 10.000 Tote im Verkehr. Wir wissen das auch. Auch in diesem Jahr wird es wieder so sein, aber auch Kinder dabei. Es gibt Götter, die grausam sind. Hat es in der Religionsgeschichte immer gegeben. Denen werden auch Menschenopfer gebracht. Man hat vernünftige Gründe dafür. Wir fahren doch, die meisten von uns werden Auto fahren, nicht auch? Und wir tun's. Wir bringen diese Opfer. Grausame Götter. Alles das, was wir nicht nur gebrauchen und verantwortlich gebrauchen, sondern in das wir uns verlieben, das uns den letzten Halt gibt und die Geborgenheit und die Sicherheit für unser Leben, das ist in der Sache Gott für uns. Muss gar nicht nur einen haben. Es kann auch sein, dass man mehrere hat, wie im Supermarkt, das lieben wir. Der Supermarkt ist überhaupt das Symbol unserer Zeit. Hier rings um Leipzig sind in den letzten Jahren einige der größten und modernsten Supermärkte, Einkaufszentren Europas gebaut worden. Diese Supermärkte sind das Symbol unserer Zeit. Der Kunde ist König, man muss da nicht alles nehmen, man hat aber alles zur Auswahl, was man bezahlen kann. Wer es nicht bezahlen kann, hat das Nachsehen. Und so mögen wir es auch religiös und mit der Weltanschau. Alles im Angebot, nichts für alle verbindlich, es wird einem auch nichts hoffentlich aufgezwungen. Und wir nehmen, was wir mögen und was wir meinen zu gebrauchen. So gefällt es uns, ein Supermarkt. Das ist eine alte Sache in Europa. Die Bibel erzählt uns eine interessante Geschichte aus einer der Kulturmetropolen Europas, aus Athen. Hätte auch Leipzig sein können. Oder Wien oder Zürich oder Hamburg oder Warschau oder Luxemburg. Paulus kommt nach Athen. Ein jüdischer Intellektueller, der eine Erfahrung in seinem Leben gemacht hat, die ihn total überrascht hat. Er war ein eingeschworener Feind dieses Glaubens an den Jesus Christus. Er hielt das für Unterniveau und für schädlich für die Gesellschaft. Deshalb bekämpfte er es entschlossen. Nie hätte sich träumen lassen, dass er der Wirklichkeit dieses Jesus Christus einmal so begegnen würde, dass sie sein Leben völlig umkrempelte. Und das passiert. Und indem das passiert, begreift dieser Paulus, Gott ist ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt habe. Alles das, woran er sich gewöhnt hatte, seine ganzen Vorurteile stürzen zusammen. Und was noch einschneidender ist, nicht nur sein Denken verändert sich, sondern auch seine ganze Lebensweise verändert sich ebenfalls. Er spürt, dass Gott in einer Weise in seine Nähe gekommen ist, wie er sich das nie gedacht hat. Ganz schwach, aber greifbar als die brennende, leidenschaftliche Liebe Gottes, die ihm deutlich macht, du, ich will nicht auf dich verzichten. Du hast mir den Rücken gekehrt. Du hast mich ausgeblendet aus deinem Leben. Ich scheine nicht interessant zu sein für dich. Kein Thema. Aber ich hab dich lieb. Und er läuft uns nach. In Jesus läuft Gott uns nach, bis er uns trifft. Und als Paulus davon angezündet war, als er das erfahren hat, da hat er seine ganze Einstellung verändert. Er hat gesagt, das kann ich doch nicht für mich behalten. Das ist doch viel zu groß. Das hat meinem Leben eine solche Hoffnungsperspektive gegeben. Jetzt möchte ich das mit anderen teilen. Ich habe die Quelle der Liebe kennengelernt und ich habe daraus geschöpft. Ich muss doch anderen zeigen, dass es diese Quelle gibt. Wenn ein Mensch weiß, wo in der Wüste eine Quelle ist und es dem Verdurstenden nicht sagt, dann ist er ein Verbrecher. Und deshalb treibt es diesen Mann Paulus durch den Nahen Osten und nach Europa. Und mit Menschen, die bis dahin überhaupt keinen Schimmer hatten, dass es diesen Jesus gab und dass der irgendwie nötig wäre und was er für eine Bedeutung hätte, um diesen Jesus bekannt zu machen. Er ist die Quelle des Lebens. Gott kommt zu uns in Jesus. Ich will das mal so sagen, das treibt uns ja auch bei Pro Christ. Wissen Sie, wer es einmal für sich persönlich, handgreiflich, wirklich so erfahren hat, dass es seinen Alltag verändert, der kann es nicht für sich behalten. Der kann es nicht für sich behalten. Der hat ein Verlangen, es mit anderen zu teilen und den Hinweis zu geben. Niemanden kann man zwingen, niemanden kann man nötigen. Wir wollen niemanden nötigen. Aber eindringlich hinweisen, einladen, teilhaben lassen, zu sagen, es gibt diese Quelle der Liebe. Man muss nicht ohne das leben. Nein, man muss nicht ohne Gott leben. So kommt Paulus nach Athen. Athen war auch ein Supermarkt. Alle denkbaren Religionen der Antike. Damals nannte man das nicht New Age wie heute, sondern damals nannte man das Gnosis und es gab Mysterienkulte. Aber es war genau das, was wir haben in den Angeboten der Religionen und des New Age heute im ausgehenden 20. Jahrhundert. Unglaubliche Ähnlichkeiten und alles gab's in Athen. Herrliche Tempel. Noch die Ruinen treiben die Touristen dazu, pausenlos ihre Videokameras draufzuhalten. Wie müssen die erst ausgesehen haben, als sie alle noch richtig intakt waren in Athen? Paulus geht da durch und er hat nicht die touristische Begeisterung, die so viele haben, sondern er ist wütend. Die Bibel sagt, er ist wütend. Er regt sich auf. Warum? War er intolerant? Fanatiker? Hat er kein Verständnis für die Schönheit und Vielfalt der Religionen? Was den Paulus ärgert, ist zu sehen, wie Menschen ihre eigenen Produkte, seien es nun Denkprodukte oder ganz materielle Produkte, zu Göttern machen. Das heißt, das, was sie selber geschaffen haben, verehren und davon Sicherheit, Geborgenheit, Halt erwarten. Das kann doch nicht wahr sein, sagt er. Haben die nicht so viel Verstand, dass das, was ich selber geschaffen habe, was wir als Menschen geschaffen haben, das ist doch kleiner als wir. Das halten wir doch, das kann doch uns nicht halten. Man hält sich doch am Treibholz fest und wird mit dem Treibholz weggeschwemmt. Begreifen die das denn nicht? Dass wenn man die Dinge vergötzt zu Gott macht, dass man dann zugrunde geht, dass man sein Leben kaputt macht. Und so mischt er sich ein. Er geht in die Fußgängerzone von Athen. Er diskutiert mit den Leuten. Er spricht sie an auf die Lebensfragen. Da sagen sie, das ist aber peinlich, sowas, das mögen wir nicht so gerne. Das ist so fanatisch, das ist doch intolerant. Ich habe manchmal den Eindruck, wir leben heute in einer Zeit der eiseskalten Gleichgültigkeit. Toleranz ist ein starkes und schönes und wichtiges Wort. Respektieren den und die, die anders denken und leben. Ihnen mit Ehrfurcht, mit Würde und Respekt begegnen. Aber was wir heute haben, ist doch viel mehr und häufiger so diese Gleichgültigkeit. Jeder kann nach seiner eigenen Fasson vor die Hunde gehen. Geht mich doch nichts an. Hab doch genug Probleme mit mir selber. Warum soll ich mich kümmern um das, wie andere Leute ihr Leben leben oder nicht leben können? Würde und Respekt würde heißen, wir sind einander nicht gleichgültig. Und wir stellen uns gegenseitig die Fragen. Und wir muten uns auch die Wahrheitsfrage zu. Das tut dieser Paulus. Aus Liebe zu den Menschen. Sie sind ihm nicht egal. So redet er mit ihnen, erzählt ihnen von Jesus, stellt ihnen Fragen nach dem letzten tragenden Grund unseres Lebens. Was gibt dir Sicherheit? Woraus beziehst du deine Anerkennung? Aus deiner Schönheit, aus deiner Klugheit? Was wird damit sein, wenn du krank bist? Aus deinem Beruf, aus deiner Karriere? Was wird sein, wenn der Knick kommt? Aus deinem Geld? Was wird sein, wenn du pleite gehst? Aus deinem Auto? Was wird sein, wenn es am nächsten Baum hängt? Wir sollten doch in den starken Zeiten darüber nachdenken. Dann, wenn wir gesund sind, wenn wir solide Verhältnisse haben, ob das, worauf wir uns verlassen, eigentlich trägt. Und nicht erst warten, bis die Katastrophe da ist. Bis wir merken, dass es alles bricht, dass es eine Illusion war, dass wir uns nicht dran festhalten können. Das ist Liebe. Paulus geht ran und stellt die Fragen. Die Leute diskutieren mit ihm auf der Straße, und ich wünsche mir das sehr in diesen Tagen, dass wir bei ProChrist viele tiefe, auch kritische Gespräche führen. Nicht, weil irgendjemand Recht behalten müsste, sondern damit wir klären, was hilft, was trägt, was bringt vorwärts und was ist betrügerisch, was ist brüchig. Ich lade herzlich ein, Christen und Atheisten, Skeptiker und Agnostiker und Menschen aller Orientierung, lassen Sie uns miteinander sprechen, Fragen stellen und nicht in kalter Gleichgültigkeit einander laufen lassen, als käme es nicht drauf an, wie jeder sein Leben vor den Baum fährt. Die Athener hören und sprechen mit dem Paulus und schließlich laden sie ihn ein zu einem ganz offiziellen Treffen auf den Areopag. Das war früher mal der höchste Gerichtshof in Athen gewesen. War schon ein paar Jahre her. Jetzt zur Zeit des Paulus hat dieser Areopag noch so eine kulturelle Bedeutung gehabt. Nur sagen wir mal so wie das Nobelpreiskomitee oder wie die Jury der Akademie der Wissenschaften. Da sitzen also all die Intellektuellen und laden den Paulus ein und sagt, du hast eine neue Lehre, du hast da sowas von Jesus erzählt und dass das die Hilfe zum Leben sei. Nun erklär das mal im Zusammenhang, damit wir sehen, ob das Hand und Fuß hat und oder was damit los ist. Da sitzen sie also ein bisschen hochnäsig in der Gegend rum, wie die Schiedsrichter. Ob das eine gedeihliche Haltung ist, will ich mal dahingestellt sein lassen. Der Paulus kümmert sich nicht drum, sondern gibt Auskunft. Er sagt, ich bin durch die Stadt gegangen, ich habe das alles gesehen, was ihr Großartiges ihr habt, an Religion in eurer Stadt. Und ich habe einen Altar entdeckt, auf dem steht, für den unbekannten Gott. Das ist interessant. Im Supermarkt der schier endlos vielen religiösen und weltanschaulichen Angeboten und Lebenshilfe angeboten, Gebote, gibt's dann diesen Platz der Unsicherheit, der Leere. Man weiß ja nie. Man hat sich an die Astrologie gewandt, man hat's mit diesem und jenem versucht, mehrere Eisen im Feuer, aber man weiß ja nie, ob da nicht noch irgendwo irgendwas ist. Da haben sie mal sicherheitshalber einen Altar hingebaut, dem unbekannten Gott. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass diese Unsicherheit, diese letzte tiefe Leere, dieses schwarze Loch in unserer Seele, die größte Not der Moderne ist. Und dass die überfüllten Regale im Supermarkt der Weltanschauung und Religionen und der Lebenshilfeangebote nicht darüber hinwegtäuschen können, dass wir dieses schwarze Loch der Leere haben, der Unsicherheit. Da könnte vielleicht noch etwas sein, was wir nicht kennen und was letzten Endes trägt und lebensentscheidend ist. Paulus sagt, ich bin gekommen, um euch diesen unbekannten Gott zu verkünden. Er ist der Schöpfer. Er ist der Schöpfer und er ist nicht in den Dingen, die er geschaffen hat, zu finden. Der Schreiner ist nicht das Stuhlbein. Das Stuhlbein ist nicht der Schreiner. sondern der Schreiner hat den Stuhl gemacht. Das kann man auch, wenn man denkt, erkennen. Gott ist der Schöpfer, sagt er. Und er ist nicht in einem Jenseits geblieben, sodass wir uns den Hals verrenken müssten und geistig das Fernglas ansetzen und nur Leute mit besonders scharfem Hirn und starkem Blick eine Chance haben, überhaupt etwas von ihm zu begreifen. Und die meisten sowieso keine Chance haben. Er ist auf unser Niveau gekommen. Er ist Mensch geworden in Jesus von Nazareth. Erster Treffpunkt, erster Punkt, wo er zu finden ist, ist der Fresstrog in einem Viehstall. Besseres hatten die Eltern nicht, Maria und Josef, um das neugeborene Baby zu betten. So packen sie ihn in den Fresstrog. Mir kommt so vor, als ob Gott sagen wollte, zuerst treffe ich euch an eurem wichtigsten Punkt. Es geht doch nach dem Motto, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Bertolt Brecht hat doch recht. Dahin kommt Gott. Nicht da, wo die Mystik ist und die religiösen Räume, sondern da, wo die Realitäten des Alltags sind. Erst kommt das Fressen und dann die Moral. Gott kommt dahin, wo es ums Geld geht, wo es ums Haben geht. Da will er uns treffen. Ganz viele Leute versuchen ihn irgendwo in so eine religiöse Nische zu bringen und rauszuhalten aus den Realitäten des Alltags. Nein, die Götter, die wir uns selber machen, die können wir irgendwo im Urlaub und im Abseits ansiedeln. Das tun wir gerne, im Abseits und im Jenseits. Aber Gott wird Mensch und liegt im Fressdruck. Welch eine einladende Provokation. Ein paar Tage ist er alt, da müssen sich die Eltern auf die Flucht geben, wird ein Flüchtlingskind. Weil irgendein verrückter Diktator die kleinen Kinder unter 2 Jahren in Bethlehem alle abschlachten lässt, weil diese Mächtchen ja immer Angst haben um ihren Kragen, es könnte irgendein Revolutionär kommen. Dann wird er Asylant, Asylsuchender in Ägypten. Ich bin ja nicht sicher, ob er bei uns Asyl bekommen hätte. Sein Land steht ja nie auf der berechtigten Liste. Und das ist er, um zu sagen, suchst du Gott? Such ihn, er ist in dem Strom der Millionen Flüchtlinge, der Millionen und Abermillionen Flüchtlinge, die durch Europa, die durch Afrika und Asien ziehen. An diesem Abend, wo wir hier so nett zusammensitzen in unseren Veranstaltungen bei ProChrist, Tausende und Abertausende von Familien mit Frauen und Kindern. Gott wird Mensch. Nach ein paar Jahren können sie zurück. Er macht eine Schreinerlehre in Nazareth. Bis 30 Jahren wächst er auf. Und dann kommt der Punkt, wo er 3 Jahre wirksam ist. Er redet in der Öffentlichkeit und die Leute spüren, was er sagt, ist unbequem, aber es trifft den Punkt. Es trifft den Punkt genau. Er gibt Wegweisung in einer Orientierungslosigkeit. Und was vor allen Dingen irritiert ist, das, was er sagt, geschieht. Er richtet Menschen auf, er heilt Kranke, er speist Hungrige. Er sagt nicht nur eine Meinung, sondern er hat ein schöpferisches, heilendes Wort. Er ruft Menschen, kehrt um. Und Menschen wenden sich und vertrauen ihm und gehen mit ihm und orientieren ihr Leben an diesem Jesus und sagen, mit dir verbunden möchten wir leben. Das nennt er Glauben. Er sagt, geht mit mir durch den Alltag. Nehmt meine Kraft in Anspruch und meine Wegweisung. Gott ist mit euch, wenn ihr euch an mich bindet. Aber er ist Störenfried. Merkwürdig. Irgendwie ist er Störenfried, obwohl er eigentlich nur Gutes tut. Er hat niemand Böses getan, aber die Leute ärgern sich an ihm. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Wer mit Jesus ist, bis heute nichts anderes. Sie werden das spüren. Wer sich mit Jesus beschäftigt, spürt, hier wird Gott ganz präzis. Hier wird Gott ganz konkret. Er kommt mir ganz nah. Und wenn Gott mir so nahe kommt mit seiner Liebe und mit seiner Wegweisung, dann ist klar, mein Leben muss sich ändern. Mein Leben muss sich ändern. Und das wollen wir nicht. Wir wollen alles Mögliche, aber wir wollen nicht, dass unser Leben geändert wird. Wir haben uns viel zu sehr eingerichtet. Wir sagen, wir sind doch auch gut. Was brauchen wir? Was brauchen wir Gott? Wir sind nicht schlechter als andere. Hat er das gesagt? Geht's darum? Man kann ganz moralisch Gott weglaufen. Der Paulus war ein Mann, der ethisch sehr konsequent lebte. Niveau, der hatte niemanden bestohlen und belogen. Und gerade weil er so ein anständiger Mensch war, sagt er, brauche ich diesen Jesus? Ich brauche doch keine Vergebung der Schuld. Bin ich doch auf sowas, auf Gnade bin ich doch nicht angewiesen. Ich bin doch wer? Man muss sich doch bemühen und ich habe mich bemüht. Das lasse ich mir doch nicht nachsagen. Ich bin okay. Und so halten wir uns Gott vom Leib, diesen Gott, der in Jesus zu uns kommt. Wir halten ihn vom Leib, wir wollen ihn nicht. Wir wollen lieber einen Kopfnicker-Gott, einen Gott, der zu allem, was wir tun und sagen, ja und Amen sagt. Der uns nicht kritisiert. Wir wollen einen Speichelecker-Gott, der uns nach dem Munde redet, der uns immer bestätigt. Und Gott redet in Jesus ganz unbequem. Lesen Sie die Bibel. Sie werden merken, das Problem der Bibel ist, dass sie zu verständlich ist, dass sie glasklar ist mit den Maßstäben, mit dem, was Gott will, in der Reinheit, in der Wahrheit, Ehrlichkeit, in der Treue, in der Ehe, in der Selbstlosigkeit und Dienstbereitschaft. Und das tut mir weh. So klar möchte ich es auch wieder nicht wissen. Gott kommt mir nah. So deutlich möchte ich es auch wieder nicht. So ein bisschen Verschwommenheit ist ja ganz gut. Und am bequemsten ist, wenn man mit Überzeugung Atheist sein könnte. Gottlos sein. Wenn ich wissen könnte, dass es Gott wirklich nicht gibt, dann könnte ich in Ruhe tun und machen, was ich wollte und wäre niemanden letzten Endes verantwortlich. Wir sind auf der Flucht vor Gott. Und wir erfinden dauernd Möglichkeiten. Und wenn wir uns nicht durchringen können zu der Lösung, wir halten einfach die Augen zu und tun so, als ob es Gott nicht gäbe, wie die Kinder das so machen. Augen zuhalten und dann ist die ganze Welt weg. Was für eine Kinderei. Wenn das nicht funktioniert, dann bilden wir uns wenigstens einen Gott ein, der ein bisschen besser so uns in den Kram passt, der uns nicht stört in unserem Eheleben, in unserem Geschäftsleben, in unserer Politik, in unserer Wirtschaft, in unserer Erziehung und wo auch immer. Deshalb war Jesus ein Störenfried und deshalb machen sie ihm bei Nacht und Nebel den Prozess und bringen ihn um, foltern ihn. Es wird ein Prozess gemacht. Aber in diesem Prozess wird das Recht gebeugt. Haben wir in Deutschland ja viel Erfahrung, haben wir ja alles erlebt, wie man braun oder rot oder wie auch immer das Recht beugt. Es Recht nennt und damit Menschen zugrunde richtet. Alte Tradition der Menschheitsgeschichte. So bringen sie Jesus ans Kreuz, nageln ihn an zwei grob gezimmerte Balken, lassen ihn dort stundenlang ersticken und verbluten auf der Müllkippe von Jerusalem. Das war nämlich Golgatha, ein Steinbruch unmittelbar vor der Stadtmauer von Jerusalem. Dort stirbt er mit zwei Terroristen hingerichtet. Und Freunde und Feinde begreifen nicht, was passiert. Sie denken, hier verlöscht das Leben eines Idealisten, der gescheitert ist wie so viele. Und sie begreifen nicht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die sich dem anvertrauen, nicht vor die Hunde gehen, sondern schöpferisches, gültiges, ewiges Leben haben sollen. Gott am Kreuz, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Naja, die Leute damals hatten gedacht, mit Jesus, das ist vorbei. Dann haben sie ihn begraben und weil der Tod noch nicht mal sicher genug war, haben sie Soldaten zur Wache vors Grab gestellt. Aber am übernächsten Tag hat Gott ihn auferweckt von den Toten. Hat ihn auferweckt und hat das Siegel der göttlichen Gültigkeit unter das Reden, unter das Leben, das Handeln, das Leiden und Sterben dieses Jesus von Nazareth gedrückt und hat gesagt, der ist die Schlüsselfigur. Der entscheidet über die Geschichte, über jedes einzelne Menschenleben. Ohne ihn geht die Tür in die Zukunft nicht auf. Und ohne ihn kann man die Tür zur Vergangenheit nicht zumachen. Er wird die Schlüsselfigur. Paulus breitet das in Athen aus. Und er sagt dann den Zuhörenden, skeptisch zuhörenden Leuten, das war so wie hier, sagte, es geht jetzt um zwei Dinge. Es geht jetzt um zwei Dinge. Gott hat die Zeit der Unwissenheit übersehen, sagt er. Die Zeit, in der wir eigentlich kapieren sollten, dass es Torheit ist, die Dinge anzubeten, anstatt den Schöpfer der Dinge. Das hat er in Geduld und Liebe übersehen. Jetzt aber gebietet Gott, allen Menschen in allen Winkeln, überall, sagt er, umzukehren von ihren falschen Wegen. Und er bietet ihnen an, Vertrauen festzumachen an diesem Jesus, dadurch, dass er ihn auferweckt hat. Zwei Dinge bietet Gott uns an. Und ich möchte Ihnen das so erklären. Darum geht's heute Abend. Das erste ist, Gott ruft uns zur Umkehr. Umkehr heißt Wendung der Lebensrichtung um 180 Grad. Ich habe mich bisher um mich selbst gedreht. Ich habe mich selbst für Gott gehalten in dem Sinne, dass ich gesagt habe, ich bin mein eigener Herr. Ich frage nach nichts oder ich habe mich um den Besitz gedreht. Ich habe andere Götter angebetet. Umkehr heißt, ich will brechen mit dieser Lebensausrichtung und will mich abwenden davon und sagen, Jesus, dir will ich folgen. Ich danke dir, dass du mich einlädst. Umkehr, weil Gott lebt. Nicht, weil ich ihn brauche wie eine Tablette zur Beruhigung, sondern weil er lebt, ist es vernünftig und logisch, dass wir unser Leben auf ihn einrichten. Unser Leben kann nur gelingen, wenn wir in Harmonie mit dem Schöpfer leben. Wenn wir gegen die Wirklichkeit Gottes anleben, werden wir an Gott scheitern. Gott lebt nicht nur so lange, wie Sie oder ich an ihn glauben. Ein offenes Wort. Ein Gott, der nur existiert, weil wir an ihn glauben, der ist unser Produkt, auf den können wir verzichten. Gott ist der Schöpfer. Und seitdem Jesus gekommen ist, gestorben und auferweckt ist, kann jeder wissen, dass Gott lebt. Jeder kann es wissen. Und jeder ist gerufen, sich abzukehren von den selbstgemachten Gottesvorstellungen. Wichtiger als das, was wir denken, ist ja das, was wir leben. Von dem, woran wir uns klammern. An die Götzen, an die wir uns hängen. Mit unserer Sehnsucht nach Glück, Sicherheit und Anerkennung. Und die uns kaputt machen. Das ist der Grund, warum Gott uns zur Umkehr ruft. Weil wir unser Leben kaputt machen auf diesem Weg, dass wir uns an die Götzen hängen, an die Götter hängen. Dass wir zerbrechen in der letzten Station, wenn wir dem ewigen und heiligen Gott im Gericht gegenüberstehen und wir werden alle vor ihm stehen. Gläubige und ungläubige Zweifler und Atheisten und Christen, wir werden alle vor ihm stehen und er wird uns richten. So war er der Schöpfer, Herr und Richter dieser Welt ist. Kehrt um, sagt er. Ich lasse jetzt in diesen Tagen die Geschichte einer russischen Bürgerrechtlerin, der Irina Ratuschinskaja. Die saß 1963 als Mädchen in der Schulklasse und langweilte sich und ärgerte sich furchtbar über die langen Stunden atheistischer Indoktrination, wo ihr nun beigebracht wurde, dass es Gott aus wissenschaftlichen Gründen und warum auch immer nicht geben könnte. Und da saß dieses Mädchen und sagte, wenn das stimmte, dass es Gott nicht gibt, dann würde es reichen, wenn man das ein-, zweimal sagt und dann hat sich's. Aber die müssen das immer und immer und immer wieder und so hasserfüllt sagen. Das ist das beste Zeichen dafür, dass es diesen Gott offensichtlich geben muss. Und dass er ziemlich stark ist, denn sie werden mit ihm nicht fertig. Und das hat sie geärgert, denn er hat gesagt, wenn es diesen Gott nicht geben würde, würde ich diese langweiligen Widerlegungsstunden nicht ertragen müssen. Da war sie richtig sauer darauf. Aber dann fing sie an als Mädchen, dann fing sie an, Gott zu suchen. Sie fing an zu beten zu einem Gott, von dem sie nicht wusste, wer er war. Dann las sie die großen russischen Schriftsteller, las Dostojewski und Puschkin, las Tolstoi. Und dann fiel ihr eine Bibel in die Hand in einer alten slawischen Sprache. Sie brauchte ein halbes Jahr, um diese Sprache so zu lernen, dass sie diese Bibel lesen konnte. Und dadurch lernte sie Jesus kennen. Und sie begriff, in ihm kommt Gott zu uns. Der lebendige Gott hat sich ja gezeigt. Er ist ja am Kreuz ganz konkret geworden. Seine Liebe ist konkret geworden. Und dann hat sie ihr Leben geöffnet, ist umgekehrt und ist Jesus gefolgt. Hat wunderbare Gedichte geschrieben. Und diese Frau war dem Staat offensichtlich nicht erträglich. Sie wurde zu 7 Jahren Zwangsarbeiterlager verurteilt und dann 7 Jahre in die Verbannung geschickt. Und 1986, 2 Tage vor jenem Treffen von Gorbatschow und Reykjavik auf Island, wurde sie freigelassen. Ob Gott, dass Gott lebt, ist die Wirklichkeit. Die Frage, ob wir ihn brauchen oder nicht brauchen, ist völlig zweitrangig, dass sie etwas erlebt und das fordert uns heraus, kehrt um. Weil man sonst gegen die Wirklichkeit anlebt. Unser Leben kann nur so gewinnen. Das ist das eine. Er gebietet allen und überall. Das gilt für alle Bereiche, nicht nur wo Pro Christ 95 jetzt gemacht wird, sondern alle Teile der Welt. Kehrt um und wendet euch diesem auferstandenen Jesus zu, in dem Gott für uns erkennbar wird. Und das zweite Angebot heißt hier, und er bietet Glauben an. Glauben heißt in der Bibel eigentlich, wir sagen immer Glauben, das ist so ein unklares Gefühl, so ein Vermuten. In der Bibel bedeutet Glauben festmachen. Dass ich mein Leben im Vertrauen festmache. Und da heißt es hier in der Bibel, durch die Auferweckung. Er hat ihn auferweckt, er hat den Tod besiegt. In der Auferweckung hat Gott dem Tod das Genick gebrochen. Und dieser Jesus bringt jetzt eine Liebe, die der Tod nicht mehr kaputt machen kann. Das heißt, er gibt uns eine Geborgenheit, die auch der Tod nicht mehr in Frage stellen kann. Er gibt uns eine Wegweisung, die auch der Tod nicht mehr durchkreuzen kann. Deshalb dürfen wir unser Leben bei ihm festmachen, verankern, unser Vertrauen darauf gründen. Und wir sind nicht wie Treibholz weggeschwemmt, sondern es ist der Felsengrund von Gottes Ewigkeit, der uns hält. Kehrt um und vertraut diesem Jesus. Das ist das Angebot heute, wie es damals in Athen war. Gott spricht zu ihnen. Er hat das so versprochen, dass wenn wir Menschen, die wir mit ihm etwas erfahren haben, von ihm reden, dann will er selber dadurch zu anderen sprechen und einladen und sagen, die Einladung steht, die Einladung gilt, kehr um. Wie war die Reaktion damals? Na, sie ist, wie sie immer so ist. Da gab es 3 verschiedene Gruppen. Die lachten sich kaputt. Die sagten, also der spinnt doch. Auferstehung der Toten um Himmels Willen. Also jetzt hauen wir hier mal ab, sonst drehen wir noch religiös durch. Der ist doch nicht ganz dicht. Die lachten sich ein Loch ins Knie. Und dann gab es die anderen, die waren interessiert. Aber die sagten, also die verschoben das auf die lange Bank. Die sagen, also sehr interessant. Haben wir so noch nie gesehen, müssen wir mal drüber nachdenken. Aber so schnell schießen die Preußen nicht und wir Athener lassen uns so schnell nicht darauf ein. Das ist auch eine Möglichkeit, ganz interessiert zu sein, aber die Dinge wegzuschieben, nicht zu klären, vor allen Dingen sie nur im Kopf zu behandeln, aber nicht in die Beine und Arme zu lassen, also nicht ans praktische Leben ran. Weil man spürt, es könnte an meine Geldsachen gehen, es könnte an meine Ehegeschichten gehen, dann könnte mein Krach in der Familie gehen, es könnte außerordentlich praktisch und alltäglich werden und da verschieben wir die Sache erstmal aufs nächste Mal und am besten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Und dann heißt es hier, einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, ein Stadtrat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Es heißt in diesem auch spöttischen Kreis dort der Intellektuellen, wo auch Witze jetzt drüber gemacht werden, sagen, das ist doch unter Niveau und wer glaubt heute sowas schon? Wo kommen die überhaupt her? Da gibt es ein paar gestandene Leute, diese Damaris. Wir wissen, vielleicht eine Geschäftsfrau, stadtbekannt, Mädlerpassage, vornehmer Laden. Und die hat kapiert, Erfolg ist nicht alles, Schönheit ist auch nicht alles. Ich brauche einen tieferen Halt. Ich brauche Wahrheit in meinem Leben. Und steht auf und sagt, ich möchte Jesus folgen. Da zucken andere zusammen und sagen, die? Hätten wir nicht gedacht. Ging doch bisher nicht in die Kirche. Hat die das nötig? Ist doch erfolgreich. Und reich. Und klug. Und dann der Stadtrat. Also Leute in öffentlichen Positionen tun sich ja besonders schwer. Wenn man so im Schaufenster lebt und alles wird beobachtet. Wir sind ja der Schaufensterdekoration eine Menge schuldig. Manche Leute hätten längst mal einen Schritt zur Ehrlichkeit getan und würden so gerne, vielleicht sind heute hier Menschen, die sagen, ich würde so gerne eine Wende in meinem Leben vollziehen, aber dann sagen sie nachher noch von mir, ich wäre ein Wendehals, was? Das lasse ich mir nicht nachsagen. Und dann lässt man's. Wie viel wichtige Entscheidungen sind weggeschoben worden aus Angst vor den anderen. Man könnte das Gesicht verlieren. Ist das Ihr Problem heute Abend? Denken Sie an Damaris und an Stadtrat Dionysius. Standen auf vor den Kollegen, nicht in einer christlichen Veranstaltung, sondern in einem Kreis, in der sie wussten, dass die Mehrheit der Leute kritisch über diese Sache dachten. Sie standen auf und sagten, in unserem Leben soll etwas neu werden. Wir spüren hier, Gott hat zu uns geredet und jetzt wollen wir die Stunde nicht verstreichen lassen, sondern wollen ihm folgen, unser Leben öffnen. Diese Einladung steht. Sie gilt auch heute Abend. Und ich möchte Sie einladen. Gott hat zu Ihnen gesprochen. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und Gott hat ihn auferweckt. Und er ruft sie, kehr um, vertrau mein Leben mir an, sagt Jesus. Sie sagen, wie mache ich das? Geben Sie ihm Antwort auf diesen Ruf. In der Bibel heißt es einmal ein Wort von Jesus. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Vor der Tür des Lebenshauses, meint er bildlich. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist jetzt der Fall. Wer die Tür öffnet, zu dem will ich hineingehen und will Lebensgemeinschaft mit ihm halten. Er wird Gemeinschaft mit Gott finden im Alltag. Ich möchte Sie gleich bitten, wenn Sie wollen und wenn Sie dieses Wort in Ihrem Herzen gehört haben, nehmen Sie diese Einladung an. Stehen Sie auf. Kommen Sie hier nach vorne. Diese paar Schritte als ein äußeres Zeichen dafür, dass Sie innerlich sagen möchten, Jesus, ich komme. Ich möchte jetzt Eindeutigkeit in mein Leben bringen. Vielleicht sind Sie lange in einer Kirche gewesen. Ein Freund hat mal gesagt, wenn ein Kind, wenn jemand in der Garage geboren wird, ist er deshalb noch kein Auto. Und wenn jemand in der kirchlichen Familie geboren ist, ist er deshalb noch kein Christ, gehört er noch nicht zu Jesus. Das ist eine Tragik, dass man lange Jahre da so im Umfeld von Christentum und Kirche sein kann und nie ist mal ein deutlicher Schritt passiert, Jesus, ich will dir vertrauen, ich will umkehren und mich abwenden von den Göttern, die mein Leben kaputt gemacht haben und im Kreisen um mich selber und ich will dir gehören, du sollst der Herr sein und mein Leben in Ordnung bringen. Tun Sie das doch heute Abend. Vielleicht sind Sie Atheist bis heute Abend. Gott sucht nicht Menschen, die schon seit Großmutterzeiten christlich vorgewärmt sind. Es gilt für sie die Einladung heute. Und so wahr Jesus für sie gestorben ist und auferstanden, gilt ihnen die Einladung der Liebe Gottes. Mach dein Leben fest. Ich möchte Sie bitten, aufzustehen und hier nach vorne zu kommen, einfach hier still hier zu stehen. Und dann würde ich gerne mit Ihnen ein Gebet sprechen. Ich möchte es Ihnen Satz für Satz vorsprechen und würde Sie bitten, es laut nachzusprechen. Als ein Gebet, ehrliches, persönliches Gebet. Und Gott sagen, danke für die Liebe. Ich öffne dir mein Leben, ich bitte um Vergebung und von jetzt an sollst du der Herr sein. Sie können aufstehen und nach vorne kommen, jetzt hier. Ob Sie 15 Jahre alt sind oder 50. Das gilt auch für Sie an den Übertragungsorten. Das Tolle ist es, dass Jesus direkt gegenwärtig ist. Er ist auferstanden und in jedem der Orte, wo wir jetzt zusammengeschaltet sind, ist er selber da. Hören Sie den Ruf. Komm. Er lädt ein. Der Chor wird jetzt gleich ein Lied singen, ein Gebetslied. Jesus, zu dir will ich so kommen, wie ich bin. Das dürfen wir. Man braucht sich nicht verstellen. Beten Sie es innerlich mit und während der Chor singt, kommen Sie nach vorne. An den Übertragungsorten werden Ihnen die Versammlungsleiter jetzt sagen, wie Sie auf diese Einladung reagieren können, Antwort geben können. Es gilt Ihnen auch. Und hier, jung und alt, kommen Sie von hinten und von überall her und Ihre Freunde werden sicherlich auf Sie warten. Ich möchte nach dem Gebet Ihnen ganz wenige Worte sagen, wie es weitergeht und dann schließen wir diese Veranstaltung sofort und haben dann auch noch Möglichkeiten zu Gesprächen miteinander. Ich bitte jetzt, dass der Chor singt und dass wir in der Stille beten. Hören Sie, die Einladung steht, komm. Wenn jemand sagt, es ist heute der erste Abend, lass mir Zeit. Ach, wissen Sie, gut, ich will Sie nicht drängen. Aber jeder Tag, den Sie ohne die Liebe Gottes leben, ist in den Augen Gottes, der Sie liebt, ein Tag zu viel. Ich bitte Sie. Und Schatten meines Lebens vor dich hin, denn bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Ehrlich werden ist eine Wohltat im Leben. Es ist nicht leicht, ehrlich zu werden, aber in der Sonne der Liebe Gottes ist der einzige Platz auf dieser Welt, wo man ehrlich werden darf, ohne Angst haben zu müssen, dass das ausgenutzt wird. Deshalb kommen Sie noch dazu, wenn Sie wollen. Viele sind gekommen und es ist immer noch die Möglichkeit, der Einladung zu folgen. Ich möchte Sie, die Sie gekommen sind, jetzt einladen, mit mir zu beten. Und alle anderen möchte ich bitten, uns im Gebet innerlich zu begleiten. Vielleicht sind viele da, die sagen, ich bin so weit nicht. Ja, nehmen Sie die Stille zum Nachdenken auch der kritischen Fragen. Wir wollen nachher noch Raum haben, auch in vielen Gesprächen, die zu besprechen. Und ich hoffe, dass Sie Antworten finden. Ich möchte Ihnen Satz für Satz vorsprechen und ich bitte Sie, laut jeden Satz als Ihr persönliches Gebet ganz ehrlich nachzusprechen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich habe deine Einladung gehört. Ich öffne dir mein Leben. Vergib mir meine Sünden. Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Von jetzt an will ich dir mit meinem ganzen Leben gehören. zeig mir deinen Willen. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast als dein Eigentum. Amen. Lassen Sie mich Ihnen noch einige kurze Dinge sagen, wie es jetzt weitergehen kann. Wir möchten Ihnen gerne gleich im Gespräch auch noch etwas Hilfe anbieten, auch etwas Literatur. Aber zwei, drei Dinge sind ganz besonders wichtig. Nehmen Sie sich bitte, das ist das Erste, an jedem Tag etwas Zeit, 15 Minuten, am Morgen oder wann es gut ist, um Stille zu haben, um zu beten, mit Gott zu reden und die Bibel zu lesen, auf sein Wort zu hören. Gern geben wir Ihnen ganz praktische Hilfe, wie das gehen kann. Lassen Sie das Gespräch mit Gott nicht abreißen. Jede Beziehung lebt vom Gespräch, auch unter Menschen, jede Freundschaft, jede Ehe, auch die Gottesbeziehung. Haben Sie also Zeit an jedem Tag zum Gebet und zum Lesen der Bibel, die Gottes Wort ist. Und das Zweite, wenn wir neu anfangen, mit Christus zu leben, brauchen wir Gemeinschaft mit anderen Menschen, die den gleichen Weg gehen. Die Bibel gebraucht einen ganz starken Ausdruck und sagt, dass jeder, der eine Beziehung zu Jesus bekommt im Vertrauen, ein Körperteil am Leib des Jesus Christus wird. Und wie Hand und Arm und all die Organe aufeinander angewiesen sind, um leben zu können, so brauchen sie jetzt die Gemeinschaft anderer Christen, damit sie wachsen. Sonst kann der Entschluss so ehrlich und so gut sein, wie er will. Es stirbt wieder ab. Wachstum ist wichtig. Wir wissen, wenn ein Kind geboren ist, dann braucht es nachher gute Ernährung und Versorgung. Die Geburt kann noch so gesund gewesen sein. Wenn jetzt die Ernährung und Versorgung nicht stimmt, dann ist das Kind schneller gestorben, als es geboren ist. Sie brauchen solche Gemeinschaft. Ich möchte Ihnen Mut machen, das ist das Dritte. Reden Sie in Ihrer Familie und mit Freunden und Bekannten darüber, was sich heute Abend in Ihrem Leben getan hat. Erzählen Sie es einem. Machen Sie aus Ihrem Herzen keine Mördergrube. In der Freude kann man etwas weiter erzählen. Es ist für andere eine Hilfe und es hilft Ihnen selber, von vornherein einen klaren Weg zu gehen. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen auf diesem Weg. Wir wollen jetzt noch insgesamt für uns alle, für alle Veranstaltungen, für diese Nacht und für den neuen Tag um den Segen Gottes bitten. Morgen Abend geht's weiter, 19.30 Uhr. Das Thema ist morgen Leben mit neuem Programm. Sie wissen, dass morgen ein besonderer Termin ist. Laden Sie noch Freunde und Kollegen und Bekannte und Nachbarn ein. Sagen Sie es weiter. Bringen Sie sie mit. Wir freuen uns. Jeder soll kommen in der ganzen Freiheit und Offenheit mit dem, was er bisher gelebt hat und gedacht hat. Wir wollen niemanden vereinnahmen, sondern möchten eine fröhliche und freundliche Auseinandersetzung, ein Gespräch auch zur Klärung helfen. Sagen Sie es weiter. In Leipzig und in all den Städten der Übertragungsorte. Heute beginnt's erst und wir sind jetzt noch 6 Abende zusammen, aber 6 Abende sind schneller rum, als man denkt. Es hilft, wenn man mal einmal in einer Serie gründlich die Dinge durchgehen kann und Fragen des Lebens, Grundfragen des Lebens erklärt. Laden Sie herzlich ein. Ich bitte Sie jetzt aufzustehen und dann wollen wir gemeinsam um den Segen Gottes bitten. Herr, wir danken dir, dass du uns liebst und deshalb wenden wir uns jetzt an dich und bitten dich, dass du deinen Segen auf uns legst und uns mit deinem Frieden geleitest an diesem Abend. Hilf uns in den Gesprächen, bewahre auf dem Heimweg vor allem Unfall, sei über uns beschützend und bewahrend in dieser Nacht und schenk uns einen neuen Tag in deiner Gegenwart. Wir loben dich. Amen.